Und von hier führte die Linie dann schließlich zum 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale, zu den Parteikonferenzen der KPD von Brüssel und Bern, zur Volksfront, zum Nationalkomitee Freies Deutschland, zur Einheitsfront aller Hitlergegner für den Sturz der Hitlerdiktatur. Hier, im Reichstagsbrandprozess, gewann Dimitrov wesentliche Vorstellungen für seine späteren Ausführungen auf dem 7. Weltkongress über die Notwendigkeit der Volksfront. Entschieden wandte sich Dimitrov und Dr. Neubauer gegen den Anwurf, dass individueller Terror oder Putsch zu den Kampfmethoden der kommunistischen Bewegung gehören.
Hat die Kommunistische Internationale einen Beschluss gefasst gegen individuelle terroristische Aktionen und gegen solche Parteimitglieder, die sich beteiligen lassen in individuelle terroristische Aktionen? Ist das bekannt? Ist bekannt davon, dass die Kommunistische Internationale einen solchen Beschluss gefasst hat? Und ich füge hinzu, dass die deutsche Partei in der Zeit, vielleicht etwa einige Monate vor dem Reichstagsbrand, eine ganze breite Kampagne geführt hat, in zahllosen, vielleicht hunderten von Versammlungen, um jede Neigung zu individualistischen Terror noch einmal auf der Schärfste zu bekämpfen. Weil wir jede Neigung dazu, die vielleicht durch Provokateure oder dergleichen mit der wachsenden Zuspitzung der Situation herbeigeführt werden konnte, für außerordentlich gefährlich hielten. Wir haben deswegen innerparteilich eine ganze Kampagne geführt, und zwar mit der Anweisung, dass jeder, der solche Neigungen zum individualistischen Terror vertritt, innerhalb der Partei ausgemerzt wird als ein Schädling der Partei.
Einige Tage später, am 1. November 1933.
Herr Präsident, ich gebe Ihnen jetzt das Wort nicht, Mette der Sinn.
Ich gebe Ihnen das Wort nicht!
Wir kommen zur weiteren Zeugenvernehmung.
Türkische Beobachter ganz zufrieden sein. Türkische Beobachter ganz zufrieden sein.
Was hat er immer gemacht?
Dimitrov,
wie?
Türkische Beobachter kann zufrieden sein.
Mit Rücksicht auf die eben erfolgte Bemerkung werden Sie für die heutige Sitzung ausgeschlossen. Führen Sie ihn ab.
Und
der Gemüse. Unerschöpft. Da bringen Sie ihn doch raus,
lassen
Sie
ihn. Hallo, Schluss mit dem Stimmen.
Setzen Sie meine Verteidigung fort.
Dimitrov setzte seine Verteidigung fort. Hier gegen die Goebbels-Propaganda und deren Urheber. Denn es waren nicht die Kommunisten, sondern deren Todfeinde, die zugleich Todfeinde des deutschen Volkes und aller anderen Völker waren, die die Weimarer Verfassung unterminierten, die über die Notverordnungsdiktatur den Faschisten den Weg bahnten, um die Verfassung schließlich mit dem Ermächtigungsgesetz vom 21. März 1933 vollends zu liquidieren und damit dem deutschen Volk alle bis dahin bereits erkämpften demokratischen Rechte und Freiheiten zu rauben. Dimitrov entlockte dem Nazi-Propagandachef Goebbels in diesem Zusammenhang ein bemerkenswertes Eingeständnis.
Unter anderem angeklagt, meine Ankläger, dass durch die Reichstagsbrandstiftung eine gewaltsame Änderung der deutschen Verfassung durchführen wollte. Ich frage, Herr Minister, das Propaganda in Deutschland.
Raus mit der Frage!
Bitte, ich frage, welche Verfassung am 30. Januar und am 27. Februar in Deutschland herrscht? Welche Verfassung?
Es herrschte die Verfassung, die vom Weimarer Parlament angenommen worden war. Ob diese Verfassung gut oder schlecht war, stand dabei außer jedem Belang. Ausschlaggebend war, dass sie legal war und dass sie auch von der nationalsozialistischen Regierung angenommen wird. Sie zu ändern, wollten wir nicht der kommunistischen Partei überlassen, sondern diese Änderung haben wir uns selbst vorbehalten.
Und im weiteren Verlauf dieses Dialogs ließ Goebbels sich sogar dazu verleiten, zu prahlen, dass die Nazis entschlossen waren, die Weimarer Verfassung gründlichst zu ändern. Der Prozess dauerte bereits 7 Wochen. Dimitrovs unerschrockenes Auftreten hatte nicht nur die Welt aufhorchen lassen und die antifaschistischen deutschen Arbeiter angespornt zum weiteren Kampf gegen die braune Diktatur. Das Reichsgericht geriet auch in größte Bedrängnis, weil Dimitrovs Auftreten so gar nicht den Plänen des nationalsozialistischen Regimes entsprach. Der Propagandatrick der Nazis war geplatzt. Goebbels ließ die Originalübertragungen des Rundfunks einstellen und es durften nur noch redigierte Ausschnitte gedruckt oder gesendet werden. Dimitrov wurde schließlich sogar die direkte mündliche Fragestellung verboten. Aber dieser aufrechte Kommunist, der zum Verstummen gebracht werden sollte, kämpfte um seine Verteidigungsrechte. Mehrfach forderte er die Zeugenvernehmung Ernst Thälmanns, die man nicht zuließ. Wiederholt forderte er, das von deutschen Antifaschisten herausgegebene Braunbuch über den Prozess zu erhalten. Jenen sechsten Angeklagten, wie er es aufgrund des Zorns der Nazis über diese entlarvende Schrift ironisch bezeichnete.
Meine Herren Ankläger und meine Herren Verteidiger, meine Sprache, Herr Präsident, meine Herren Richter, ich gebe zu, ist ziemlich scharfe Sprache. Ja, mein Leben und mein Kampf sind auch sehr hart gewesen. Diese Sprache ist aber eine offene, aufrichtige Sprache. Es muss berücksichtigen, dass ich bin kein Rechtsanwalt, der pflichtgemäß seinen Mandant verteidigt. Ich verteidige meine eigene Person als Angeklagte und nicht. Ich verteidige meine eigene politische und revolutionäre Ehre. Ich verteidige meine Ideen, meine kommunistische Gesinnung. Ich verteidige den Sinn und Inhalt meines Lebens. Deswegen jeder Satz, den ich vor dem Reichsgericht hier gesprochen habe, war und ist Blut von mein Blut und Fleisch von mein Fleisch. Jedes Wort war und jetzt ist der Ausdruck der tiefste Entrüstung gegen diese ungerechte Anklage. Eine tiefste Entrüstung gegen die Tatsache, dass eine antikommunistische Verbrechen auf die Rechnung der Kommunisten geschoben worden ist. Ich wusste, intuitiv war ich überzeugt, dass in meiner Heimat in Bulgarien niemand das glaubte. Meine Gegner selbst konnte nie glauben, dass wir bulgarische Kommunisten in eine solche Verbrechen teilnehmen. Ich hoffe und glaube, dass im Ausland sehr wenige Leute geglaubt haben. Aber ich wusste, dass in Deutschland die Lage ist anders und dass in Deutschland konnte man wirklich solche irrtümliche Gedanken und irrtümliche Überzeugung hat. Wenn man von propagandistischer Auswirkung sprechen kann, ich bin der Auffassung, dass viele andere reden hier vor dem Reichsgericht und zum Beispiel besonders die Reden von Herrn Göring und Goebbels auch eine propagandistische Wirkung, indirekt, selbstverständlich. Meine Auffassung nach, zugunsten der des Kommunismus, immer. Aber wer kann Ministerpräsident Göring und Reichsminister Goebbels verantwortlich für diese propagandistische Auswirkung machen? Selbstverständlich niemand. Ich war, meine Herren Richter, während dieser dreimonatigen Hauptverhandlung und früher auch durch die deutsche Presse oft beschimpft. Ich werde, Herr Präsident, verzichten, mich in dieser Beziehung zu verteidigen. Beschimpft zu werden als Kommunist, als politischer Mann, das ist selbstverständlich. Mein ganzes politisches Leben bin ich furchtbar in meinem Land, mein Heimat, auch beschimpft. Aber das, was ich nicht mit Schweigen lassen, vorübergehen, das ist die Tatsache, dass durch meine Person als bulgarischer Angeklagter auf diese Anklagebank gewisse Zeitungen mein eigenes Volk angegriffen hat. Ich war Rabbi Jate Bulgar genannt. Ich war barbarischer Bulgar genannt. Ein dunkler Balkanmann genannt. Ein Volk wie Bulgarische, das 500 Jahre Fremdenjoch durchgemacht. Und durch diese 500 Jahre seine Nationalität und seine Sprache nicht verloren hat und fortwährend für seine Befreiung gekämpft. Ein Volk, dessen Arbeiterklasse und Bauernschaft und Volksintelligenz kämpft entschlossen gegen den bulgarischen Faschismus und für den bulgarischen Kommunismus, trotz unzähliger Opfer. Dieses Volk ist nicht barbarisch, nicht rabiat. Rabiat ist bulgarischer Faschismus. Aber ich frage, meine Herren Richter, welcher Faschismus in welchem Land nicht rabiat, nicht barbarisch?
Ich möchte das sagen, Sie nicht anspielen auf die Verhältnisse in Deutschland. Nein. Das durften Sie nicht machen.
Eine Frage, Herr Präsident und meine Herren Richter. Nicht geklärt worden. Seitens Anklagevertretung und seitens Verteidigung. Und mich wundere nicht, diese Frage war auch nicht deriert, flüchtig betrachtet. Die Frage für damalige Situation. Was für politische Situation in Deutschland herrschte zur Zeit der Reichsbrandstiftung? Ist diese Frage entscheidend für eine andere Frage? Wenn eventuell notwendig war, eine Reichstagsbrand oder nicht. Ende Februar, meine Wissen nach und auf Grundlage ganzer Hauptverhandlung hier die Situation kurz gefasst, war folgende. In der Lager der nationale Revolution, der nationale Regierung, innere Streitigkeiten und Kämpfe.
Sie kommen jetzt auf ein Gebiet, das Sie während der Verhandlung dauernd zu betreten versuchten und von dem, über das Ihnen der Senat mindestens dreimal einen Beschluss zugefertigt hat, der lautet, dass diese Zerwürfnisse angeblichen, die Sie immer vorbringen wollen, dass die nicht zur Sache gehören. Ich kann sie also auch jetzt nicht zulassen. Nein, ich sage das mit allem Ernst. Dieses Gebiet dürfen Sie ja nicht berühren, das ist Ihnen so und so oft zum Ausdruck gebracht. Nicht etwa, als wenn da etwas zu scheuen wäre, sondern weil es nicht zur Sache gehört. Ich kann das nicht dulden.
Also diese innere Spannung, innere Kämpfe, die in Verbindung sind mit der Kämpfe, in Hinterkulissen entscheidende Kreise, industrielle Kreise, zum Beispiel die Gruppe von Thyssen und Krupp einerseits und eine Reihe anderer Industrielle andererseits. Die Bestrebung von Thyssen und Krupp, die nationalsozialistische Bewegung in Deutschland jahrelang finanziert haben, war eine Vorherrschaft in diese neue Regierung zu haben, eine Vorherrschaft, eine Hegemonie in Wirtschaft zu bekommen und deswegen sollte andere Konkurrenten, andere stehende Kräfte beiseite zu lassen, diese andere Kräfte, andere Kreise haben auch politische Organisationen gehabt, auch politische Vertretungen gehabt, anfänglich in der Regierung selbst gewesen sind, sollte beiseite lassen, sollte kalt stellen und unter Vorherrschaft von Thyssen und Krupp sollte eine Neuorganisierung der deutschen Wirtschaft durchgeführt werden. die neue totale Staat in Deutschland geht unter der Führung, tatsächliche Führung, wirtschaftliche Führung von diesen großen Herren in Deutschland. Die Kommunistische Partei in dieser Zeit hat die Aufgabe richtig verstanden, Einheitsfront der Arbeiterschaft, die gesamte Arbeiterschaft in Deutschland zu errichten, zu Widerstand gegen den Faschismus, zu Widerstand gegen die Maßnahme von oben, die Druckmaßnahme, zu Widerstand gegen einen Vernichtungsfeldzug gegen alle Arbeiterbewegungen. Wo kommt diese Bewegung? Der Kommunistische Partei. Die deutsche Sammlung habe ich viele Einzelheiten mit meiner politischen Nase gespielt. Aber als Angeklagter muss ich sagen, zwei Momente charakterisieren der politischen Situation. Februar, gegenseitige Streitigkeiten und Gefahr für gegenseitige Zusammenstöße. Um die Alleinherrschaft oder Koalition. Andererseits, Einheit von Bewegung, Massenmobilisierung, Gefahr von Seiten Arbeiterschaften. Nationalsozialistische Führung in Deutschland brauchte in damaliger Zeit eine imponierende, schwerwiegende Anlass, diese Notverordnung von 28. Februar. Ausnahmezustand, Vernichtung aller Rechte, alle konstitutionellen Grundrechte, Entfesselung der Polizeitätigkeit, jede Wohnung, jede Zeit, Durchsuchungen, Verhaftungen, kurze Prozedur bis zum Konzentrationslager und verschiedene andere. Braucht die kommunistische Gefahr, die unmittelbare Gefahr von einem kommunistischen Aufstand auf Acker in Deutschland und in der Welt.
Also, jetzt sind Sie an der Grenze angekommen. Sie scheinen, jawohl, Sie sollen darauf anspielen, dass Sie den Reichstagsbrand gebraucht hatte. Und Sie wissen, dass...
Nein, ich werde es verweisen.
Ja, das ist doch klar, dass
nein,
Sie
das
sagen wollen.
Entschuldigen Sie mich, Herr Präsident. Ich kann meine Meinung doch sagen, bis zum Ende aufrichtig, wie ich verstehe, Herr Präsident.
Wenn Sie überhaupt noch auf die Beschuldigung selbst eingehen wollen, es ist ja möglich, dass Sie gar nicht eingehen wollen, dann müssen Sie bald dazu kommen, denn Sie werden nachher vielleicht sonst keine rechte Zeit mehr dazu finden. Das ist Ihre Aufmerksamkeit.
Sagen Sie jetzt mal, wie lange Sie noch zu sprechen beabsichtigen.
Eine halbe Stunde vielleicht. Ich möchte gerne ganz kurz, aber diese Frage ist wichtig und ich glaube, ich habe recht, meine Meinung zu sagen.
Ja, das brauchen Sie mir gar nicht vorzuhalten. Aber bis ins Maßlose können die das letzte Wort angeklagt auch nicht gehen.
Ja, das
also, wollte ich mal sehen. Ich will
ja, ich möchte sagen. Versuchen.
Aber kommen Sie jetzt zum Schluss an.
Untersuchung, eine verkehrte Strategie verfolgt und durchgeführt worden. Nämlich die Reichstagsbrandstifter sind nicht dort gesucht, wo eventuell gewesen sind, sondern in die Richtungen, wo nicht gewesen sind und nicht zu finden waren. Wenn diese Präsumption herrschen war, dass die Reichstagsbrandstifter unbedingt in der Reihe der Kommunisten suchen und finden muss, das war schon Grund. Letztlich falsch. Die Aufgabe wurde ein bisschen leicht gemacht. Wie die Natur keinen leeren Raum duldet, so wurde hier auch, sind nicht vorhanden die richtigen Komplizen, die richtigen Brandstifter, musste man andere unbedingt finden. Und sind gefunden.
Die Äußerung verbiete ich Ihnen jetzt. Und außerdem stelle ich Ihnen jetzt noch eine Frist von 10 Minuten.
Ja, Herr Präsident.
Jawohl, das hat der Senat bereits beschlossen.
Ja, Herr Präsident, ich werde mein Recht auf Grundlage der Strafprozessordnung Anträge als Angeklagte zu stellen. Und ich möchte mir Möglichkeit geben, auch zu meinen Anträgen zu kommen. Anträge in Bezug auf Urteilen.
Ist nur Anträge, Vertretung und Verteidigung.
Also Zwiegespräche, was wollen Sie denn? Wenn Sie Anträge zu stellen haben, dann stellen Sie
sie. Ja, ich werde nicht sagen, dass alle Zeuge nationalsozialistische Zeuge, Zeuge, die als Nationalsozialisten hier aufgetreten sind, die sind Lügner. 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 Nicht alle sind Unwahrheit gesagt. Doch, solche Standpunkte vertrete ich nicht. Aber Herr Oberrechtsanwalt, scheint, dass eine solche Standpunkt, wenn eine nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete ist, dann ist gut. Aber wenn eine Zeugin von Russland ist oder ein Kommunist ist, dann kann man mit Reserve das nehmen. Ich glaube, dass Nationalsozialisten, Hunderte und Millionen Nationalsozialisten in Deutschland ehrliche Leute sind, obwohl Nationalsozialisten. Aber ich möchte
zurück. Und wenn Sie so fortfahren, dann wird noch vor Schluss Ihnen das Wort entzogen.
Haben Sie nicht verstanden?
Ja, das habe ich wohl verstanden. Es liegen immer versteckte Bosheiten drin.
Nee.
Und die will ich, jawohl. Und das werde ich zu verhindern wissen.
Herr Präsident, geworden. Ich möchte mir erlauben, der große, der größte deutsche Dichter Goethe. Goethe hat einmal Folgendes geschrieben. Lerne zeitig kluger sein. Des Glückes, der große Waage, ist die Zunge Seltenheit. Du musst steigen oder sinken. Du musst herrschen und verdienen. Oder dienen und verlieren. Leiden oder triumphieren. Ambus oder Hammer sein. Ich möchte in diesem Zusammenhang, Herr Präsident, betonen, dass die deutsche Arbeiterschaft in ihrer Gesamtheit hat nicht verstanden. Nicht verstanden im Jahre 18, nicht verstanden im Jahre 23, nicht verstanden im Jahre 32, Juni und Juli. Und ist harmlos geblieben. Konnte und sollte Hammer sein.
Stellen Sie Ihre Anträge, wenn Sie noch stellen wollen.
Ja, ja. Diese Rechtsprechung der relativen Sache, Herr Präsident, abhängig von Zeit.
Sie sollen Ihre Anträge stellen.
Ich stelle sofort, aber ich muss
das beginnen. Nein, jetzt nicht sofort, sondern so gleich, ohne Zwischenpause. Nicht sofort, wie Sie es meinen. Also sonst werden wir uns zurückziehen und Sie werden auch nicht mehr Ihre Anträge stellen können.
Herr Präsident, der Oberrechtsanwalt hat beantragt, welche Angeklagte wegen Mangel an Beweisen, weiß ich, brauche nicht zu erklären, besonders, und das zu argumentieren, dass damit bin ich gar nicht einverstanden. Damit bin ich absolut nicht zufrieden. Diese Formulierung der Oberrechtsanwalt bleibt über uns, die Mitropotor Stanis, erhebliche Verdacht. Als Reichsbrandstifter, aber aus Mangel der Beweise sollen freigesprochen werden. Nein, ich halte das zur ganze Hauptverhandlung ist erinnert worden, dass wir absolut nichts zu tun mit Reichsbrandstiftung gehabt haben. Sie sind keine Beweise dafür gebracht. Diese Verdachtsmomente, Indizien sind zusammengebrochen. Solcher Antrag entspricht nicht der Tatsache und der Ergebnisse der Beweisaufnahme. Deswegen, als Angeklagte, mache ich folgende Anträge. Ich beantrage das Reichsgericht unsere Unschuld an diese Reichstagsbrandsache als unberechtigt angeklagt anzuerkennen.
Können Sie überhaupt nicht sagen, denn Sie sind nicht Vertreter der anderen Angeklagten, also nur Ihre.
Das bedeutet gleichzeitig meine Auffassung gleich, der Popov Tane von Togne.
Für die können Sie aber keine Anträge stellen, Weiber.
Zweitens, Wanderinge als Missbrauch der Werkzeug der Feinde der Arbeiterklasse zu betrachten. Drittens, die schuldige Personen an meine, das gilt für andere Unschuldige auch, an meine Heranziehung zu diesen Prozessen durch eine solche Anklage zur Verantwortung zu ziehen. Und viertens, Herr Präsident, auf Rechnung dieser schuldigen Personen die entsprechende Entschädigung für meine verlorene Zeit, für Gesundheitsschaden.
Halt!
Geleitet nicht weiter!
Das gehört alles nicht hier in diese Verhandlung hinein. Wir sind doch kein Zivil, wir haben hier kein Zivilverfahren zu erledigen. Sie haben sich bloß mit der Frage zu beschäftigen, ob Sie verurteilt sein wollen oder ob Sie freigesprochen werden. Aber das ist gar nicht.
Herr Präsident, im 17. Jahrhundert, Herr Präsident, Frankreich war der berühmte Begründer der Physik, Galileo Galilei.
Jetzt entziehe ich Ihnen das Wort, nachdem Sie jetzt auf die Physik kommen. Wir werden über Ihren Antrag jetzt befinden.
Dass weil die Erde sich dreht, schweigen Sie jetzt.
Dass die Erde sich dreht, sagte Dimitrov. Und die Erde drehte sich. Das Rad der Geschichte dreht sich vorwärts, es dreht sich und es wird sich drehen bis zum endgültigen Sieg des Kommunismus. So stand es in Georgi Dimitrovs Prozessnotizen. Man hinderte ihn am Sprechen. Aber die Stimme eines Kommunisten ist nicht zum Schweigen zu bringen. Dimitrov und seine bulgarischen Genossen konnten den faschistischen Henkern entrissen werden. Dank des tapferen und klassenbewussten Auftretens des Kommunisten Georgi Dimitrov. Dank der Autorität der Sowjetunion, des ersten sozialistischen Landes der Erde, die ihm und seinen bulgarischen Genossen Bürgerrechte verlieh, nachdem sie durch die Haltung der reaktionären bulgarischen Regierung staatenlos geworden war. Dank der Welle der Sympathie, des Protestes und der Solidarität von Millionen Arbeitern und Bauern, von Angestellten und Kleinbürgern, von Künstlern, Wissenschaftlern und Politikern in der ganzen Welt. Georgi Dimitrov, der zum Repräsentanten des siegreichen Kommunismus geworden war, der Held von Leipzig, traf in Moskau ein, umjubelt vom Sowjetvolk und von allen aufrechten Menschen, deren Sache er vertreten hatte. Mutig, optimistisch, siegessicher, wie ein echter Kommunist. Seine ersten Worte in Moskau waren:
Tavarischne!
Die Werktätigen der Sowjetunion kämpften gemeinsam mit dem Proletariat der ganzen Welt für unsere Befreiung. Wir sind hier frei, außerhalb der Kerkermauern des deutschen Faschismus, des barbarischsten Faschismus in der ganzen Welt. Wir befinden uns in Freiheit.